Ja, schönen guten Abend, meine lieben Berlinerinnen und auch Leute, die zugereist sind. Ich bin ja ganz beeindruckt, dass die Urania seit 130 Jahren versucht, den Berlinern ein bisschen Bildung beizubringen. Also finde ich schon klasse. Heute geht es um die Ähnlichkeiten zwischen tierischen und menschlichen Verhalten. Das physikalische Verhalten habe ich mal rausgelassen. Und da fangen wir gleich mal mit diesem Sexualprotzing hier an. Wir haben hier eine überdimensionale Schere, eine Winkerkrabbe, die zu gar nichts zu gebrauchen ist. Würde das Tier beide Scheren so groß haben, wäre es erstmal furchtbar kopflastig, es würde einfach nach vorne fallen und hilflos am Boden liegen, und zweitens könnte es nichts fressen, weil es die zweite Schere zum Fressen braucht. Aber diese Schere ist riesengroß und eine Waffe, und da wissen Sie schon, welches Geschlecht dieses Tier hat. Es sind Männchen. Aber die Männchen können gar nichts dafür, dass sie so riesige Waffen haben, denn nur die Männchen, die das größte Ding haben, werden von den Weibchen gewählt und können sich vermehren. Es handelt sich also um eine sexuelle oder sagen wir mal vermehrungsorientierte Absurdität. Und das haben wir bei den Menschen auch. Wir haben hier diese Krinolinen. Sie sehen, die Frauen damals konnten sich kaum bewegen. Es ging nur darum, riesig Eindruck zu schinden. Ja, weil man eben die Körperform überbetont hat. Aber wir haben ja auch die SUVs hier in der linearen Hierarchie. Der Männer können sie aufsteigen, wenn sie ein besonders großes Auto haben, was so groß ist wie ein LKW, jede Menge Umweltbelastung darstellt. Spielt alles keine Rolle. Sie prügeln einfach dann Achtung raus bei den Mitmännern, aber auch bei den Frauen. Wobei ich mich frage, welche? Naja, okay, also bei den Frauen. Wir haben aber auch andere Ähnlichkeiten. Hier haben wir die klassische Hausdame, die zu Hause bleibt. Diese Vogeldame sitzt immer auf dem Nest, und Sie erkennen vielleicht in den 50er, 60er Jahren in Deutschland dasselbe. Die Hausfrau blieb zu Hause und der Mann musste das Futter heranschaffen. Und jetzt ist es so, die sind nicht monogam, diese Viecher. Wenn der Mann es nicht schafft, regelmäßig Futter ranzuschaffen für die Dame, die immer zu Hause ist, dann fängt sie an zu piepen. Und alle Männer in der Umgebung kriegen das mit, also Vogelmänner. Und die kriegen, oh, der Mann bringt nicht genug rüber jeden Tag. Und die Dame scheut sich nicht davor zurück, sollte ihr Mann viel zu langsam kommen, sich einfach mit einem schnelleren, besser verdienenden Männchen zu paaren. Und der Geringverdiener ist weg vom Fenster. Sie erkennen die Ähnlichkeit zum menschlichen Dasein. Es gibt aber auch treue Vögel. Diese Graugänse hier sind monogam, strikt monogam. Aber die Ganter haben eine lineare Hierarchie. Es gibt den Oberganter, es gibt die Mittelschicht und es gibt die Loser-Ganter. Die Damen stehen erstmal außen vor, die haben also keine Hierarchie, aber es kann einer Dame gelingen, durch Heirat mit dem Chefganter an die oberste Stelle zu kommen. Und dann haben unsere Biologen herausgefunden, die Verhaltensforscher, dass diese Ganterdame, die dann ganz oben steht, mit ihren früheren Freundinnen nichts mehr zu tun haben will, denn sie ist was Besseres. Das Verhalten drückt sich in bestimmten Körpergesten aus oder sie hackt auch einfach auf die untergeordneten Damen ein. Wir ernähren uns jetzt dem menschlichen Dasein. Das sind Paviane. Sie sehen hier den Oberpavian und hier die Unterpaviane. Die Paviane haben auch eine lineare Hierarchie und ihr Äquivalent zum Smalltalk ist das Lausen. Sie lausen sich gegenseitig. Und es ist immer so, dass nur Paviane, die etwa dieselbe Hierarchiestufe haben, sich gegenseitig lausen dürfen. So, aber ab und zu geschieht es, dass der Oberpavian einem Unterpavian erlaubt, ihn zu lausen. Und dann haben die Forscher rausgekriegt, die diese Paviane untersuchen, dass der Unterpavian das nur dann tut oder bevorzugt tut, mitten auf dem Dorfplatz, sodass alle ihn sehen können. Den darf ich jetzt lausen, hier den Oberpavian. Er gewinnt Status, und wir kennen das von Konferenzen und Partys. Wenn ich mal mit dem Oberguru reden darf, dann will ich aber auch, dass das alle mitkriegen, ist ein Statusgewinn für mich. Es gibt also eine Menge Ähnlichkeiten, verblüffende Ähnlichkeiten im Sozialverhalten der Tiere und der Menschen, und es wird noch schlimmer. Wir haben hier einen frühen Menschen, und das ist ein extremer Veganer. Er konnte mit den Kühen auf der Weide grasen. Das ist perfekt. Wir können das nicht, wir können keine Zellulose verdauen. Aber er konnte das. Genialer Ansatz, weil Gras gibt es auch in der schlimmsten Eiszeit oder Hungersnot. Allerdings, der Nachteil ist, Sie sehen es vielleicht an der Form des Gesichts, er brauchte sehr große Zähne. Er wird auch Nussknackermensch genannt, allerdings nicht, weil er Nüsse knackte, sondern eben trockene Gräser verdauen konnte und essen konnte. Und er hatte eben diese Riesenzähne, die allerdings eben das Problem hatten, im Kopf ist nicht so viel Platz, das Gehirn war kleiner. Und denn das nächste Problem ist, diese Nahrung hat nicht so viel Energie. Und auch das ist nicht so gut für das Gehirn, sodass, der war einfach ziemlich dumm. Diese Menschenlinie ist ausgestorben und letztendlich sind wir dabei rausgekommen. Denn wir haben uns diversifiziert. Die Menschenlinie, die erfolgreich war in der Evolution, ist von den Bäumen runter, ist aufrecht gegangen, hat das Feuer erfunden, konnte weiche Nahrung messen. Es gibt eine Korrelation zwischen Intelligenz und Zahngröße. Und tatsächlich ist es so, dass die frühen Menschen auf die Jagd gingen, sie diversifizierten, sie hatten immer noch Früchte, aber sie haben auch Fleisch gegessen. Und man kann eigentlich sagen, das war die Sache, dass sich das Gehirn ausgebildet hat. Evas Apfel war also eigentlich ein Schnitzel. Erst diese Diversifizierung hat es geschafft, dass wir so intelligent wurden. Und Sie wissen, die Menschenaffen, die Primaten, die auf den Bäumen geblieben sind, die kennen wir heute noch, ja, die sind eben noch nicht ganz so intelligent. Allerdings, wir brauchen unser Gehirn nicht, gut zu essen, sondern die Erfolgsstory der Evolution ist die Zusammenarbeit. Es ist nicht das Überleben des Stärksten, sondern dass wir zusammenarbeiten in einer Gruppe, ist man viel stärker als Einzelner. Deswegen müssen wir reden können, deswegen haben wir abstraktes Denken und das Ich-Bewusstsein. Und tatsächlich, vor etwa 3 Millionen Jahren sind wir von den Bäumen runtergegangen. Das Gehirnvolumen hat sich verdreifacht von 500 Milliliter, das ist sozusagen das Schimpansengehirn, auf 1500 Milliliter, das ist unser Gehirn, deswegen sitzen Sie hier und versuchen, Bildung aufzunehmen. Es gibt allerdings eine etwas bedrohliche Information, und zwar seit 3 Millionen Jahren ist das Gehirn so stark angewachsen, und das hat was mit der globalen mittleren Temperatur zu tun. Sie sehen hier von Wikipedia die Temperaturkurve, vor etwa 3 Millionen Jahren fing es an, dass die Nordhalbkugel dramatisch abkühlte. Das ist relativ signifikant, es wurde kalt, wir mussten das Feuer erfinden, wir mussten lernen, uns zu bekleiden. Das heißt, je kälter es wird, umso intelligenter werden wir. Es ist eine Korrelation. Und jetzt wird es wieder wärmer. Sie sehen hier die Temperaturkurve der letzten 2000 Jahre. Seit 1900 steigt die Temperatur massiv an, um inzwischen 0,8 Grad. Und ich glaube, seit der Jahrtausendwende kann man messen, dass der IQ sinkt. Ich weiß nicht, wie die PISA-Tests in Berlin so ausgefallen sind, aber es gibt eine globale Erwärmung, die möglicherweise mit der Intelligenz korreliert ist. Das ist ein Scherz, okay? Ich hoffe nicht, dass diese Korrelation weiter sich fortsetzt. Jetzt kommen wir zum ernsten Teil des Vortrags. Tatsächlich ist unser Sozialverhalten programmiert durch animalische Instinkte. Bei Tieren kann man sehr schön analysieren, sie wollen in Herden zusammen sein, insbesondere die Primaten. Sie leben in Gemeinschaften, ein einsamer Schimpanse ist todunglücklich und es etabliert sich sofort eine Hierarchie. Das wird durch Triebe gesteuert, Streben nach Überlegenheit, Streben nach Kontrolle der Artgenossen, man will bestimmen, was die machen und man unterwirft sich einem Führer. Bei Menschen findet man in der Soziologie genau dasselbe. Sie finden dieselben Verhalten, wir wollen in einer Gemeinschaft leben, Etablierung einer Hierarchie, selbst in Kleinkindergruppen finden sie sofort Chefkinder, untergeordnete Kinder, kein Chef. Das ist tatsächlich so. Das ist also ein Trieb, wir wollen die anderen kontrollieren. Du isst nicht das, sondern das und du machst nicht das, sondern das und wir unterwerfen uns einem Führer. Wir haben für die Intelligenten unter uns Dogmen, Mission, Utopie und Feindbild. Das gibt es bei verschiedenen Ideologien, zum Beispiel dieser hier. Ja, aber eigentlich ist das Ganze hier, das ist ein Heerestag da von Hitler oder Parteitag, ist das Ganze eine Art Stammesgesellschaft gewesen, in der auch die Schimpansen heute leben, mit ganz ähnlichen sozialen Strukturen. Unser Schimpansengehirn im Innern, dieser Intelligenz, die drumherum gewuchert ist, unser Schimpansengehirn lässt uns immer wieder in diese Diktatur zurückfallen. Die Demokratie, in der wir heute leben, die wird getrieben durch diesen 1 Liter an Intelligenz, die in den letzten 3 Millionen Jahren dazugekommen sind. Unsere Triebstruktur, um es zu wiederholen, treibt uns in die Diktatur, ohne dass wir es richtig merken. Wir wollen einem Führer folgen und wir sind dogmatisch. Aber die Intelligenz, die trägt die Demokratie und die Demokratie ist fragil. Sie muss geschützt werden. Also hier nochmal, Gemeinschaft haben wir, wollen wir immer. Der animalische Teil unseres Zentralgehirns treibt uns in die Diktatur mit starker Kontrolle. Aber diese Gesellschaft erstarrt. Eine Diktatur ist immer unterlegen, nachhaltig, langfristig gegenüber einer Diktatur. Das ist die gute Nachricht, weil sie erstarrt. Währenddessen die Demokratie, getragen von der Intelligenz, vom kritischen Denken, was sie hoffentlich, das war zweimal, ist das jetzt 1 Minute oder Ende? Wie? Also 1 Minute habe ich noch, genau, dann ist alles gut. Also menschlich, das kritische Denken, also dieser 1 Liter drumherum, der trägt die Demokratie, aber nur wenn wir es trainieren, dass dieser Demokratiemuskel, das kritische Denken, der kann auch erlahmen. Ja? Und wir müssen unsere Triebe unter Kontrolle halten, die Demokratie, die freie Gesellschaft ist dynamisch und mein Glaube ist eigentlich ein Glaube, ist, dass das kritische Denken und diese Dynamik dieser Gesellschaft letztendlich einer Diktatur immer überlegen sein wird. Also liebe Leute, die Zusammenfassung, denkt selber, denkt kritisch, hinterfragt Dogmen, ja, nimmt auch andere Meinungen zur Kenntnis. Die Vielfalt von Meinungen ist ganz wichtig. Nicht bloß eine Meinung zulassen, das meine ich jetzt ernst, denn das wäre eine Diktatur, Dogmatismus. Dann, ich hatte die Korrelation mit der globalen mittleren Temperatur erwähnt, haltet euer Gehirn kühl, ja, und achtet auf eure Zähne. Und nur die Demokratie ist es menschenwürdig, nicht die Diktatur. Ich bin für Volksabstimmung, ich treffe immer wieder auf Menschen, die das ablehnen, weil sie sagen, die Deutschen wählen dann die Todesstrafe und keine Ahnung, was für fürchterliche Führer. Aber ich denke, in Volksabstimmung kommt jeder zu Wort, man fühlt sich nicht ohnmächtig, man trainiert auch, dass andere Meinungen toleriert werden müssen. Ich selber lebe in der Schweiz und finde das klasse, die Leute werden toleranter durch Volksabstimmung. Und ich bin gegen Alternativlosigkeit. Wenn einer euch da ganz oben sagt, es gibt nur eine Meinung und eine einzige Alternative und keine anderen Alternativen, das ist keine Demokratie mehr. Dankeschön.